Politikwissenschaft hat eben auch eine wichtige Doppelfunktion in der Schule. Einerseits ist es natürlich ein Unterrichtsfach, was leider sehr stark marginalisiert ist, teils auf einstündige Formate reduziert ist. Und andererseits braucht natürlich jeder Lehrer nicht nur ein pädagogisches und erzieherisches Ethos und Wissen, sondern er braucht eben auch ein staatsbürgerliches Bewusstsein von seinen Aufgaben.
Bildungsplausch, der Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg.
Heute wird es politisch im Bildungsplausch. Wir haben mit Professor Reinhard Mehring gesprochen. Er ist Professor für Politikwissenschaft und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg.
Ja, und wie wir aus guten Politik-Podcasts wissen, politische Ereignisse überschlagen sich gerne. Das heißt, wir sollten heute ganz transparent sagen, wann wir denn aufnehmen. Die Aufnahme heute fand am Morgen des 21. Januar 2025 statt. Einfach für den Kontext, gestern Abend, deutscher Zeit, fand die Amtseinführung von Donald Trump zum US-Präsidenten statt, wieder einmal. Und wir blicken auf die Bundestagswahl, die am 23. Februar stattfindet. Beide Ereignisse spielen in dieser Folge auch eine Rolle.
Das heißt, ihr könnt euch heute auf ein sehr politisches Gespräch freuen. Herr Mehring hat viele seiner Erfahrungen aus über 17 Jahren Lehre an unserer Hochschule mit uns geteilt. Und mir ist dabei besonders aufgefallen, wie nah er an den Studierenden ist.
Ja, und auch man merkt, dass ihm, glaube ich, die Lehre auch einfach sehr viel Freude bereitet. Aber am besten hört ihr einfach selbst einmal rein. Viel Spaß bei der Folge.
Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Mehring. Schön, dass Sie heute da sind. Schön, dass wir mit Ihnen heute einen Podcast aufnehmen können. Ich würde direkt loslegen und Sie gleich fragen, können Sie sich kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Reinhard Mehring. Ich bin 1959 in Düsseldorf geboren, also NRW. Habe Philosophie, Deutsch und Politikwissenschaft studiert in Bonn und Freiburg. War dann 1985 bis 87 in Karlsruhe im Referendariat. Habe danach aber eben promoviert und an verschiedenen Universitäten gearbeitet, Düsseldorf, Würzburg und Berlin. Habe 1988 in Politikwissenschaft promoviert und 2000 an der Humboldt-Universität in Berlin mich in Philosophie habilitiert. Damals wurden dann die akademischen Karrieren umgestellt auf Juniorprofessuren und so weiter. Da habe ich dann mein zweites Staatsexamen reaktiviert, bin in den Schuldienst gegangen und habe einige Jahre in Düsseldorf erneut in NRW in einer Realschule gearbeitet, was ich nicht bereut habe. Endlich nette Kollegen, endlich Solidarität. Und bin dann 2007 jetzt an die PH gewechselt, also hier jetzt schon altes Urgestein, über 17 Jahre an der Pädagogischen Hochschule und blicke wirklich mit sehr viel auch Zufriedenheit einerseits auf meine gesamte Biografie, mein Leben und andererseits aber auch auf die PH auch als Modell für Lehrerausbildung zurück. Ich stehe voll hinter der PH und dem Modell.
Ja, sehr schön. Vielen Dank. Da haben wir jetzt quasi einen Einblick in Ihr Leben erhalten, das sehr vielfältig ist, geprägt durch verschiedenste Städte in ganz Deutschland. Sie sind viel rumgekommen, haben viel und lange jetzt schon geforscht. Können Sie uns sagen, wofür Sie in Ihrer Forschung brennen und womit Sie sich in all den Jahren vielleicht auch besonders intensiv auseinandergesetzt haben?
Gut, das wäre etwas weitläufig, weil ich auch sehr viel publiziert habe über verschiedene auch Fachbereiche, aber doch primär im Bereich der Fachwissenschaft. Also ich bin niemals wirklich im engeren Sinne in die didaktische Forschung eingetreten, sondern in der Fachwissenschaft geblieben und da eben auch, wenn Sie so wollen, im schönen geistigen Bereich, auch im Bereich der politischen Theorie, der juristischen Theorie. Ich habe also auch mich einerseits mit rechtsintellektuellen Meisterdenkern in Anführungsstrichen stark beschäftigt, Heidegger, Carl Schmitt, andererseits auch mit Antipoden wie Thomas Mann. Wenn Sie ein kurzes Bekenntnis von mir hören wollten, dann würde ich mich zu Thomas Mann bekennen, als einem sehr bedeutenden Autor, auch liberaldemokratischer Einstellung. Bin auch viel international herumgekommen, insbesondere durch meine Karl-Schmidt-Forschungen, die also international eben auch beachtet sind, weil Karl-Schmidt eben weltweit als ein Vordenker im Grunde des Rechtsintellektualismus gilt. War zum Beispiel letztes Jahr noch zu Vorträgen in Ungarn, in Serbien und in Japan eingeladen. Hatte also da wirklich auch das Glück, sozusagen ja, wissenschaftliche Gebiete zu bearbeiten, die mich auch weiter in anderen akademischen Räumen als nur der PH aufgehalten haben. Und das war für mich immer sehr angenehm. Gerade auch Vortragsreisen mache ich eigentlich sehr gern, weil man vieles eben auch viele Leute kennenlernt und unterschiedliche Anregungen bekommt. Also die PH hat mir ein wunderbares akademisches Leben ermöglicht.
Ihre Studierenden können also bei Ihnen viele Einblicke erhalten. Wir haben uns Ihre Literaturliste mal angeschaut und da ist uns besonders der Name Karl Schmidt aufgefallen. Ich gehe davon aus, dass die meisten Ihrer Studierenden diesen Namen auch kennen. Was sagen Sie denn, sollten die zukünftigen LehrerInnen diesen Namen auch schon mal gehört haben?
Nein. Also nein? Und okay. Ich gehe auch davon aus, dass viele meiner Studenten den Namen nicht kennen, weil ich jetzt nicht in meine engeren Forschungsinteressen direkt in die Seminare hineintrage, obwohl ich auch in den letzten Jahren wieder verstärkt Seminare der politischen Theorie angeboten habe. Eigentlich all die Jahre auch mit Georg Zenkert aus der Philosophie ja, in freundschaftlicher Weise zusammengearbeitet habe. In diesem Semester also zum Beispiel ein Seminar über Immanuel Kant mit Georg Zenkert zusammen angeboten habe. Ja, ich würde sagen, auch gerade theoretische, auch grundbegriffliche Orientierung ist für unsere Studenten doch sehr wichtig. Es kommt weniger darauf an, dass man jetzt aktuelle Forschungsstände, ich sage jetzt mal etwa im weiten Raum der Demokratieforschung oder so, runterbeten kann. Unsere Studenten brauchen nicht sozusagen 15 Namen von aktuell in Deutschland an irgendwelchen Universitäten lehrenden Wissenschaftlern zu kennen, aber sie müssen natürlich ein grundbegriffliches Wissen davon haben, ja, was zum Beispiel eben ein Verfassungsstaat ist, was ihn von anderen Systemen unterscheidet, was also auch im Bereich der Demokratieerziehung, wenn Sie so wollen, da wirklich präsent sein muss. Und wir leben natürlich in gefährlichen Zeiten, in denen wir auch mit einem politisch wachen Sinne auch in die Welt hineinschauen müssen und auch die labile Lage, die fragile Lage der Bundesrepublik und des Verfassungsmodells des liberaldemokratischen Staates insgesamt einfach zur Kenntnis nehmen müssen. Wir brauchen also diese grundbegriffliche Orientierung und in dem Sinne habe ich immer festgestellt, dass unsere Studenten erstens in hohem Maße einen fachwissenschaftlichen Bedarf haben und im zweiten Sinne auch einen grundbegrifflichen Bedarf. Es geht um die Klarheit in den Grundbegriffen. Und Politikwissenschaft hat eben auch eine wichtige Doppelfunktion in der Schule. Einerseits ist es natürlich ein Unterrichtsfach, was leider sehr stark marginalisiert ist, teils auf einstündige Formate reduziert ist. Und andererseits braucht natürlich jeder Lehrer nicht nur ein pädagogisches und erzieherisches Ethos und Wissen, sondern er braucht eben auch ein staatsbürgerliches Bewusstsein von seinen Aufgaben. In dem Sinne, denke ich, ist das Fach eben wichtig und das Fach auch an der PH wichtig.
Was würden Sie denn sagen? Sie haben es auch schon so ein bisschen vorgegriffen. Sie haben ja auch schon erzählt, wir befinden uns in einer gewissermaßen auch gefährlichen Zeit. Wenn wir jetzt auf die ganzen Umbrüche schauen, nicht nur die politischen, also da denkt man an den Ukraine-Krieg, die Konflikte und den Wandel im Nahost, das Erstarken rechter Bewegungen. Wenn Sie jetzt auf Ihre Studierenden blicken, die jetzt in den Seminaren in den letzten Jahren vor Ihnen saßen, in den Vorlesungen, in den Hörsälen saßen, worauf müssen die sich denn etwa einstellen oder wie denken Sie, bereitet Sie das Studium darüber hinaus noch vor? Sie haben gerade gesagt, die Begriffe müssen sozusagen auch sitzen, da muss ein Verständnis dafür da sein. Was sagen Sie, können denn die Lehrenden an der Hochschule tun, um diese Studierenden besonders vorzubereiten?
Ja, also zunächst mal würde ich sagen, unterscheiden sich die Aufgaben des Schullehrers etwas von denen der Hochschullehrer. Wir haben es ja mit erwachsenen Studentinnen und Studenten zu tun und können denen auch einiges zumuten, was jetzt auch die ernsten Zukunftsfragen unserer Gesellschaft angeht. Das ist für mich wichtig, dass man da sich ernsthaft diesen Dingen stellt und auch keinen blauen Dunst und auch keine Illusionen vormacht bezüglich eben der Stellung der Bundesrepublik oder ihren Entwicklungstendenzen oder eben auch der Erziehbarkeit unserer Schülerklientel. Ja. Also keine überspannten idealistischen Erwartungen. Macht euch klar, dass die Welt quasi an einem Kipppunkt steht, wo der Krieg eben nach Europa zurückkommt. Sie haben ja aktuelle Beispiele genannt, wo auch das Parteiensystem in vielen europäischen Staaten bis zur Unregierbarkeit zerfallen ist, wo also einige Staaten in Europa aktuell eben überhaupt nicht wissen, wer da einfach den Laden zusammenhält und weiterbringt. Und wir wissen es eben aktuell jetzt auch nicht. Mal gespannt, was der 23. Februar, also die Bundestagswahlen, bringt. Ja, also wir haben eben enorme auch Regierungskrisen und wir haben natürlich diese Defensivstellung auch liberal-demokratischer Verfassungen. Ich spreche jetzt hier am einen Tag nach der Amtseinführung von Donald Trump, die in gewisser Weise für diese Gefährdungen steht. Ich will jetzt nicht auf einzelne Politiker oder Namen oder Länder hacken, ja, aber wenn eben der einst amtierende amerikanische Präsident, der zum Sturm auf das Kapitol aufgerufen hat, in der einen oder anderen Weise, und also die älteste Demokratie, bestehende Demokratie der Welt in dieser Weise gefährdet hat, wenn der vom amerikanischen Volk wiedergewählt wird, dann ist das schon eine Ansage, wie es um das liberal-demokratische Verfassungsmodell im Westen steht. Von den anderen Kontinenten brauchen wir gar nicht zu sprechen. Also die Lage ist wirklich nicht zu beschönigen, und wir müssen eben unsere Studenten dahin bringen, dass sie diese Dinge auch in einer Weise zu thematisieren lernen, dass die Jugend, dass die Schülerinnen und Schüler da mitgehen kann und sich dann eben dieser großen Herausforderung wirklich auch in einer selbstständigen und mündigen Weise stellt, sodass also unsere Kids einfach Zukunft haben und diese Gesellschaft ein Stück weit wieder voranbringt. Sie hat es leider nötig.
Das spielt natürlich aber auch, oder das legt natürlich auf die Schultern der Studierenden eine ganz schön große Verantwortung. Würden Sie denn sagen, wenn die eines Tages dann im Schuldienst sind, dass sie diese Verantwortung in ihrer Rolle dann als Politiklehrerinnen und Politiklehrer überhaupt gerecht werden können? Also ist es realistisch, dass Lehrkräfte für das Fach Politik dann einen sehr großen Einfluss haben?
Naja, also ich habe ja immerhin 8 Jahre im öffentlichen Schuldienst unterrichtet, und jede Art von Lehrerbashing ist mir vollkommen fremd. Ich sage gerne, ja, also gerade, also schlechte Lehrer sind mir eigentlich selten begegnet, weil Lehrer sich in der Schule auch gar nicht leisten können, schlechten Unterricht zu machen. Wenn sie das wirklich tun, dann erleben sie die Hölle auf Erden, dann geht eben die Klasse nicht mit. Das heißt, die Lehrer wachsen natürlich auch weiter mit ihrem Job, und das gehört auch zu den Freuden des Faches Politik, dass wir sozusagen ununterbrochen neue Themen und Herausforderungen durch die Weltlage gestellt bekommen. Das heißt, Politiklehrer lernen immer dazu und sind eben neugierig. Wichtig ist hier auch für die Lehrerausbildung, dass sich natürlich unsere Studenten darüber im Klaren sein sollten, dass die PH sozusagen nur das Berufsbild professionalisieren kann und dass das richtige Lernen im Unterrichten selbst dann einen zweiten Schritt weitergeht. In dem Zusammenhang würde ich auch, aber da machen wir ein anderes Fass auf, also die Studienreform mit der Trennung von Bachelor und Master kritisieren. Unser heutiges PH-Studium ist viel zu lang. Ich habe ja hier angefangen 2007 und praktisch 10 Jahre lang unterrichtet mit einer Studentenklientel, die nach 7, 8 Semestern bereits ins Referendariat gegangen ist. Und das war richtig. Heute ist das Studium zu lang. Man muss sich eben klar sein, man lernt nicht nur im Studium, sondern man lernt auch und vor allem im Job. Allerdings muss man dafür ein Stück weit vorbereitet sein, damit man den Job auch mit vernünftigen Erwartungen angehen kann. Und ich glaube, das tun unsere Studenten in der Regel. Ich sehe das ja auch immer im Praktikum, wo ich dann den Eindruck habe, ja, jetzt sehe ich, dass die Kids oder die Studentinnen und Studenten wirklich angekommen sind, dort, wo sie eigentlich hinwollen. Einige stellen dann zwar auch fest, dass es wirklich knallhart ist an der Schulfront, ja, aber die meisten sagen eben doch, dass es ein super Weg ist. Und ich bin in den letzten 15, 17 Jahren auch zunehmend immer wieder ehemaligen Abgängern aus unserer PH begegnet bei der Praktikumsbetreuung. Und eigentlich alle haben gesagt, dass sie gerne Lehrer sind. Und auch die große Solidarität im Kollegium sehr schätzen. Also der Lehrerberuf ist knüppelhart, aber in seiner Art natürlich auch sinnvoll und erfüllend und unverzichtbar. Und ich habe es nie bereut, eben einige Jahre im öffentlichen Dienst da Lehrer zu sein. Und ich habe es auch nie bereut, gerade an der PH zu sein, wo unsere Studenten eben ein Berufsbild haben und ein Berufsziel und eben nicht einfach so ins Blaue hinein mit ganz diffusen Erwartungen studieren. Vielleicht noch ein letzter Satz dazu. In den 17, 18 Jahren habe ich ja ununterbrochen mit einer Studentenklientel und Generation zu tun gehabt, die wieder erwarten, infolge demografischer Fehlerwartungen der Ministerien, immer wieder voll in den Job gekommen sind. Ja, ich habe im Referendariat in den 80er Jahren zu einem Zeitpunkt zweites Staatsexamen gemacht, wo praktisch niemand eingestellt wurde. Das war in den letzten 15 Jahren völlig anders. Die Lehrer werden gebraucht und es ist natürlich viel besser, an der PH auf die Zukunft als Lehrer vorbereitet zu werden, als dann irgendwie mit diffusen Quereinstiegen irgendwo im Schuldienst zu landen.
Sie haben jetzt schon viel über die Pädagogische Hochschule erzählt und ich möchte auch noch mal weiter auf die Hochschule blicken und Sie fragen, Sie haben es auch schon gesagt, am 23. Februar findet ja die Bundestagswahl statt. Wenn wir durch die Städte gehen, sehen wir die ganzen Plakate. Wir sehen Wahlkampfveranstaltungen und die Parteien sind schon dabei, sich quasi aufzuwärmen. Welche Rolle können Hochschulen mit Blick auf die Wahl in politischer Willensbildung spielen oder sollen sie überhaupt eine Rolle spielen oder eher nicht?
Ja, ich würde jetzt unterscheiden zwischen sozusagen unmittelbar interventionistischen Aktionen und eben einer abgeklärten, fachlichen, sachlichen Begleitung dieser Entwicklungen. Also ich betrachte die Hochschulen nicht als Mobilisierungsagenturen für irgendeine Partei, ja, und auch nicht als Vorkämpfer an der Front gegen diese oder jene möglicherweise extremistische Herausforderung. Ja. Also für den Politiklehrer als solches gilt ja das etwas widersprüchliche Gebot, einerseits politische Neutralität zu wahren und andererseits auch Kontroversität zuzulassen und zu entwickeln. Ja. Denn der politische Prozess im Allgemeinen und das demokratische Modell im Besonderen will ja die Auseinandersetzung, auch will die Klärung auch politischer Willensbildungsprozesse auch durch den Konflikt und teils auch eben harte diskursive Auseinandersetzungen hindurch. Ja, und unsere Aufgabe an der Hochschule ist natürlich, diese Pluralität der Auffassungen und Konflikte auch zu versachlichen und einen Raum zu stiften, in dem eben auch konträre Auffassungen in ziviler Form sozusagen debattiert und ausgetragen und versachlicht werden können. Ja. In diesem Sinne kann ich mir selbstverständlich auch vorstellen, dass auch die Hochschulräume ja ein Stück weit sich öffnen für solche Auseinandersetzungen. Aber wenn nun also irgendwelche Parteien oder auch studentische Gruppen also jetzt nun die Plakate hier sozusagen aufhängen würden und also Wahlkampf bei uns in den Räumen praktizieren würden, dann würde ich das ablehnen. Ich stamme in gewisser Weise ja auch noch aus einer Generation, der sozusagen die Hyperpolitisierung auch der Universitäten nicht unbekannt ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Studentenstreiks und anderes ich erlebt habe und bin dann doch eben der Meinung, dass die Hochschule auch der politischen Kultur der Bundesrepublik am besten dient, wenn sie also einfach die verschiedensten Parteimeinungen und so weiter durch Diskursformate versachlicht.
Also Sie würden die Hochschule eher als einen Ort für die sachliche Diskussion sehen, aber Sie haben jetzt natürlich, wenn wir so auf die Studierenden blicken, Sie haben jetzt natürlich Studierende, die fangen im ersten Semester an, vielleicht politisch interessiert zu studieren, die durchleben ja im Laufe ihres Studiums aber dennoch vielleicht mit Hilfe des Studiums eine gewisse oder werden unterstützt durch das Studium in ihrer politischen Willensbildung. Sehen Sie da auch eine besondere Verantwortung in der Lehre, dass man da nicht Einfluss nimmt? Oder welche Rolle spielt das in der Lehre?
Also wir begrüßen es natürlich, wenn Studenten politisch aktiv sind, teils auch parteipolitisch aktiv sind. Ja, denn es ist ja auch sehr wichtig, dass sozusagen das politische Engagement auch sich ein Stück weit in der Form von Parteien diszipliniert. Ich könnte jetzt einige Namen nennen, auch von aktuellen Studierenden, die sich in sehr konstruktiver Weise hier auch einbringen. Ich habe den Eindruck, dass diejenigen, die das tun, auch sehr gut unterscheiden können zwischen den Foren oder den Interaktionsformen, den Aktionsformen, ich sage jetzt mal außerhalb der Universität oder der Hochschule und also der Form auch der Versachlichung, in der wir hier arbeiten. Ich habe auch den Eindruck, dass da sehr viel passiert. Sie haben eben angesprochen, ich sage jetzt mal ein etwas verfängliches Wort, die Läuterung oder die Bildung, die Versachlichung einfach auch, wenn Sie so wollen, mancher jugendlicher Idealismen und halbgarer Radikalismen, das erleben wir. Also ich glaube zu sehen, ja, wie sehr auch das Studium die Studenten verändert. Allgemein natürlich auch im Zusammenhang mit ihrem Alters- und Reifungsprozess, aber auch eben im politischen, im engeren Sinne. Ja, und also gelegentlich frage ich mal oder erinnere ich mal die Studentinnen und Studenten daran, wie sie vielleicht vor 2 oder 3 oder gar 4 Jahren getickt haben, ja, und wo sie jetzt stehen. Ja, man sollte sich vielleicht gelegentlich auch mal seine alten Arbeiten anschauen und sich dann fragen, was man dann im Abstand von 3, 4 Jahren vielleicht machen würde. Also ganz grundsätzlich ist es für mich immer auch eine Freude, dass am Ende des Studiums irgendwo jetzt die Bachelor- und Masterarbeiten stehen. Und ich bin ja jetzt Auslaufmodell hier zum Sommersemester. Das heißt, ich bekomme jetzt gerade sehr viele Abschlussarbeiten, Bachelor- und Masterarbeiten, bei denen die noch jetzt abschließen wollen bei mir, bevor dann eine etwas ungeklärte Nachfolgesituation einkommt. Mhm. Ja. Jetzt am Donnerstag, Freitag sind die Berufungsvorträge, das sogenannte Vorsingen für meine Nachfolge. Und wie das ausgeht und wer dann kommt, das wissen wir eben noch nicht. Also gerade, ich könnte jetzt erzählen über wunderbare Abschlussarbeiten, die ich jetzt in den letzten Tagen und Wochen auch wieder gelesen habe. Und wir könnten sehen, ja, wie sehr auch die PHA einen Raum stiften kann, in dem dann die Studenten auch ihren eigenen individuellen politischen Interessen und Fragen nachgehen können. sodass sie diese Fragen auch in eine Richtung bearbeiten, die dann auch mich immer wieder ja auch ein Stück weit begeistert. Ich sage meinen Studenten dann immer auch, ja, ihr schreibt primär für euch, aber vielleicht überlegt ihr auch mal, ob ich mich bei eurer Arbeit langweilen würde, wenn ich die hinterher lesen muss. Und das ist in aller Regel nicht der Fall. Und da sieht man eben, wie sehr auch schon ein Studium von 4-5 Jahren doch einen Raum eröffnet, in dem Studentinnen und Studenten ihre ganz eigenen Interessen und Fragestellungen in einer wirklich forschenden, recherchierenden, reflektierenden Weise nachgehen können.
Sie haben mir auch eine wunderbare Gelegenheit gegeben, einen kleinen Werbeblock einzubauen, weil zwei dieser Abschlussarbeiten werden bei uns auf dem Campusblog demnächst veröffentlicht oder nicht in ihrer ganzen Form veröffentlicht, aber die beiden jetzt ehemaligen Studierenden stellen ihre Arbeit vor und wie die Arbeitsphase denn für sie eigentlich ablief. Sie haben ja schon jetzt mehrfach erwähnt, dass sie sich ja auch sehr wohlgefühlt haben an der Hochschule, dass sie das Umfeld sehr geschätzt haben. Jetzt um das Gespräch sozusagen abzurunden, Sie hatten ja auch schon beiläufig gesagt, dass das Sommersemester Ihr letztes Semester ist, bevor Sie sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Ja, wenn Sie jetzt so auf die Zeit an der Hochschule zurückblicken, gibt es irgendetwas, was Sie vermissen werden? Wissen Sie das schon?
Ja, das weiß ich nicht wirklich. Ich denke, wenn man nicht das Zutrauen hat, auch in die große Leere zu fallen, mit der Aussicht, dass es da irgendwie weitergeht, dann lebt man nicht mehr. Also ich springe in dieses kalte Wasser mit einer gewissen Zuversicht, dass es irgendwie weitergeht. Ganz sicher werde ich vermissen, aber andererseits gehört es vielleicht auch zu Altersprozessen, dass man irgendwie nicht richtig realisiert, wie sehr man dann schon irgendwie draußen ist. Und es sollen auch andere eben nachkommen. Ich habe auch keine Ambitionen gehabt, hier meine Zeit in Heidelberg zu verlängern. Nein, es ist nach 40 Jahren Bildungsfront irgendwo auch genug. Ich habe ja schon erwähnt, ich bin 1985 ins Referendariat eingetreten, 40 Jahre unterrichten. Das ist schon was und da sammelt sich einiges an. Ich bin mal gespannt, was dann noch kommt. Ich wünsche Ihnen und der PH alles Gute. Es gibt auch ein sehr gutes Leben in der PH ohne mich hier.
Dann vielen Dank, Herr Mehring, für das Gespräch.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Ja, danke.
Bildungsplausch, der Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg.